Deutschlandfunk, Medias Res.
Miriam Kitt, hallo. Progressive Welle in Neuseeland. Dort feiert man den Wahlsieg einer Frau, die als der Anti-Trump bekannt ist. Wir werfen einen Blick auf ihren Schlüssel zum Erfolg. Außerdem, die britische BBC bekommt Konkurrenz von zwei rechten Sendern, die wir uns gleich genauer anschauen. Und berichten über Corona. Wir haben ein Best-Practice-Beispiel aus den Anfängen der Epidemie aus Italien. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern nach ihrer Wiederwahl am Samstag mit einem Appell auf Maori und dann Englisch.
Ka hoake tono tātou. Let's keep moving.
Lasst uns weitermachen von Jacinda Ardern und dann der Jubel, Begeisterung und Partymusik bei der Labour-Partei in Neuseeland nach dem Blick auf die Wahlergebnisse. Premierministerin Ardern hat, ja man kann es nicht anders sagen, diese Wahl mit einem Erdrutschsieg für sich entschieden. Es ist das beste Ergebnis für die Labour-Partei seit 50 Jahren, wenn nicht sogar in der gesamten Geschichte des demokratischen Mehrparteiensystems in Neuseeland. Wie hat sie es geschafft, in Zeiten einer globalen Pandemie, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Wohnungsknappheit und rechtsextremen Terroranschlägen, auch in Neuseeland, als amtierende Premier die Bevölkerung so für sich zu begeistern? Sprechen wir darüber mit der Journalistin Anke Richter, die in Christchurch in Neuseeland lebt und die ich wegen der Zeitverschiebung kurz vor unserer Sendung sprechen konnte. Und sie habe ich zuerst gefragt, wie viel Jacinda Ardern's Wahlerfolg mit ihrer Art zu kommunizieren und mit ihrer Art der Politikvermittlung über die Medien und auch über die sozialen Medien zu tun hat.
Ja, hallo Frau Kitt. Der Erfolg von Jacinda Ardern beruht absolut auf diesem sehr persönlich zugeschnittenen Führungsstil. Also ihr Erfolgsrezept ist ihre Kommunikation. Die beherrscht sie. Das ist auch schon in Umfragen und von Meinungsforschungsinstituten und PR-Agenturen und so weiter sehr durchleuchtet worden, dass sie da wirklich weit vorab fast allen anderen politischen Größen der Welt ist, weil sie das hinbekommt, diese Spagat zwischen ganz klaren, harten Maßnahmen, Entscheidungen, also Führungsstärke, das aber wiederum vermitteln können, transportieren können mit Güte, Herzlichkeit, Wärme und was man so als Volksnähe bezeichnet. Und Sie haben es gerade schon gesagt, soziale Medien spielen eine ganz große Rolle. Also Jacinda Ardern's junges Alter von 40 Jahren kommt ihr da wirklich zugute. Die beherrscht einfach die Klaviatur von Facebook. Die hat Facebook Lives gemacht immer wieder. Dazu kommt ja auch noch, wenn Sie sich erinnern, jetzt zum Anfang der Corona-Epidemie, Neuseeland hatte jeden Tag ein Briefing gehabt, eine Pressekonferenz, aber auch übertragen dann ans Volk, wo Jacinda Ardern zusammen mit ihrem Gesundheitssprecher Ashley Bloomfield stand und alles immer wieder ausgebreitet wurde, alles nach draußen transportiert wurde. Das ist eine unheimliche Transparenz, diese Kombination aus dem, was erreichen durch das, was sie an Tatsachen geschaffen hat, mit der richtigen Herzlichkeit und der richtigen Authentizität auch dahinter, das hat bei vielen Leuten gezündet und gefruchtet, die vielleicht sonst gar nicht Labour gewählt hätten.
Sie sprechen in einer Ihrer aktuellen Kolumnen ja von Jacinda Ardern auch als Anti-Trump. Wir schauen in den Medien ja oft auf Populisten und deren Erfolgsstrategien, also auf die von Donald Trump in den USA, Jair Bolsonaro in Brasilien oder auch Boris Johnson in Großbritannien zum Beispiel. Nach dieser Wahl in Neuseeland muss man aber sagen, dass es dort praktisch ein Erdrutschsieg für progressive Politikerinnen und Politiker gegeben hat. Woran liegt das? Wie unterscheiden die sich in ihrer Kommunikation? Und vielleicht jetzt auch nochmal mit Blick auf Jacinda Ardern. Wie setzt sie sich ab von Populisten und deren Kommunikationsstrategien?
Ich glaube, es ist nicht verfehlt zu behaupten, es liegt auch mit daran, dass sie eine Frau ist. Zumindest ist das die Wahrnehmung auch der Welt und der Blickwinkel auf Jacinda Ardern in den ganzen ersten Monaten der Corona-Epidemie und der anderen Herangehensweise auch von Jacinda Ardern ist sie ja international wahnsinnig abgefeiert worden. Also es gab, glaube ich, kein großes amerikanisches Medium, was nicht eine große Jacinda Ardern-Geschichte gehabt hat. Dass sie als Frau da was verkörpert und Attribute vielleicht auch mit sich bringt, ob die ihm nur zugeschrieben werden oder ob das was Persönliches ist oder ob das nun genderspezifisch ist, das kann man dahingestellt lassen. Wenn man sich anschaut, es ist ja nicht nur Jacinda Ardern, sondern das sind viele andere Frauen, die auch durch sie mit ins Parlament gekommen sind. Für Neuseelands Frauen oder für den Feminismus ist das auch wirklich ein großer Siegestag, nicht nur für die Linken und für die Labour-Fans. Eine weibliche Führungsmacht, eine weibliche Führungsstärke kommt da zum Tragen. Und die hat sich ja schon ganz deutlich vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren gezeigt, beim Terroranschlag in Christchurch. Als Jacinda Ardern damals die muslimischen Opfer umarmt hat, einen Hijab angelegt hat, mit Empathie, mit tiefem Einfühlungsvermögen und auch mit ganz klaren Ansagen, nämlich dass es ein Terroranschlag war und dass die Waffengesetze geändert werden müssen und so weiter. Damit hat sie einfach auch einen Führungsstil gezeigt, den man bis dahin, vor allem nicht im Zusammenhang mit Muslimen und mit Terroropfern, jemals gesehen hat. Ich glaube, das war damals der ganz große Schritt nach vorne für sie, wo sie gezeigt hat, so bin ich, so mache ich das, ich bin diese Art von Mensch, ich bin aber auch die knallharte, deutliche Frau, die hier Kante zeigt bei den Dingen, die geändert werden müssen.
In dieser Zeit der Jacinda-Begeisterung, die sich ja, glaube ich, auch im Land breit gemacht hat, in Neuseeland, schauen die Medien, schauen die Journalistinnen und Journalisten trotzdem noch kritisch genug auch auf die Arbeit der Premierministerin?
Ja, ist eine gute Frage, denn Jacinda-Mania hat es vor allem im Ausland gegeben. Und das wiederum ist Jacinda Ardern auch oft vorgeworfen worden, weil wir in Neuseeland das Tall-Poppy-Syndrom haben. Das heißt, man darf auch nicht zu sehr abgefeiert werden. Und dass Jacinda Ardern auf Vogue-Covern war und international auch viele Interviews gegeben hat, aber im Lande lange den hiesigen Journalisten eigentlich so gut wie keine Interviews gewährt hat, selbst nicht in einer tollen investigativen Journalistin, die ihre Biografie geschrieben hat, das hat man ihr auch ein bisschen verübelt. Und natürlich ist ihr hier sehr hart auch auf die Finger geguckt worden, gerade als es dann wieder die ersten Covid-Fälle gab, weil bei der ganzen Quarantäne und der ganzen Grenzabsicherung halt doch auch Fehler gemacht worden sind. Das ist ihr sehr um die Ohren geflogen. Und das war schon eine Diskrepanz zwischen die Außenwahrnehmung oder das Abfallen von außen. Wow, Neuseeland, das Wunderland, das Corona-freie Paradies, alles richtig gemacht, die tollste Premierministerin der Welt. Und im Lande wurde dann diese Halbgöttin, diese heilige Jacinda, dann doch manchmal ganz schön auch angegangen und auseinandergenommen von den Medien. Und das wurde ihr dann wiederum von der Bevölkerung aber auch oft hervorgeworfen. Also es wurde manchmal gar nicht mehr verstanden, dass die Rolle der Medien aber nach wie vor immer noch ist, dass sie kritisch zu sein haben. Natürlich sind die Medien nach wie vor kritisch mit Jacinda Ardern. Es ist eher die Bevölkerung, die damit nicht gut klarkommt, wenn man mit ihr kritisch umgeht.
Sagt die Journalistin Anke Richter aus Neuseeland über den spektakulären Wahlerfolg von Premierministerin Jacinda Ardern und ihrer Labour-Partei und was das mit ihrem Kommunikationsstil und mit ihrer Medienarbeit zu tun hat. Und wir blicken nach Großbritannien. Dort spielt Populismus in der politischen Debatte nach wie vor eine große Rolle, auch dank Premierminister Boris Johnson sicherlich. Und auch in den Medien rücken nun zwei Kandidaten ins Feld, die das Spektrum der britischen TV-Landschaft weiter nach rechts verschieben möchten. News UK und GB News heißen die beiden, die bald der BBC Konkurrenz machen wollen. Ähnlich wie Fox News sollen sie sein, also rechtskonservativ und mit starker Meinung. Auch wenn die mal nicht zu wissenschaftlichen Erkenntnissen oder zur Charta der Menschenrechte passt, diese Einschätzung jedenfalls, gemessen am US-Vorbild. Christine Heuer über mögliche Konkurrenz für die BBC, die aktuell ja auch in ihrer ganz eigenen Richtungsdebatte steckt.
Am Ende haben sie es doch gesungen bei der Last Night of the Proms, Rule Britannia, inklusive der Zeile, die Black Lives Matter Aktivisten ein Dorn im Auge ist, Britons never shall be slaves. Vorhergegangen war ein leidenschaftlicher Streit darüber, wo die BBC, die das Ereignis traditionell ausstrahlt, politisch zu verorten ist. Wegen Corona sollten die Sänger diesmal zu Hause bleiben. Die BBC kuscht vor Black Lives Matter, kritisierten die Konservativen im Land. Die BBC kuscht vor den Konservativen, kritisierten danach die Aktivisten. Denn am Ende durfte die Hymne doch gesungen werden. Die Auseinandersetzung über Rule Britannia ist symptomatisch. In Großbritannien sind alle Medien zur Unparteilichkeit verpflichtet. Die Medienaufsicht Ofcom kontrolliert, ob sie sich daran halten und kann bei Verstößen hohe Bußgelder verhängen. Die öffentlich-rechtliche BBC strengt sich deshalb an, immer alle Seiten gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Ihre Mitarbeiter sollen nicht kommentieren, höchstens analysieren. Wer es aber allen gleich recht machen will, von dem sind leicht alle gleichermaßen enttäuscht. Vor allem in der Brexit-Krise hat der Ruf des Senders arg gelitten. In diese offene Flanke wollen jetzt also News UK und GB News stoßen. GB News hat bereits eine Fernsehlizenz erhalten und mit der Ablösung von BBC-Anchor Andrew Neil einen Coup gelandet. Der 71-jährige Star-Moderator schwärmt von den Plänen seines neuen Arbeitgebers. GB News werde es machen wie Fox in den USA. Breaking News, präsentiert von kantigen Moderatoren, die auch eine Gesinnung haben dürfen.
Individual programs built around very strong presenters. And that's what we'll do too. Anchors with a bit of edge, bit of attitude, bit of personality. And people will make an appointment to view them.
In der Tat gehört die Personalisierung des Programms zur Strategie der BBC-Konkurrenten. Außer GB News ist das News UK aus dem Hause Murdoch. Sein Projekt ist noch nicht so weit gediehen, hat vor allem noch keine britische TV-Lizenz. Aber keiner steht so sehr für Meinung, im schlechtesten Fall Manipulation von rechts wie Rupert Murdoch. Murdochs eigener Sohn James distanziert sich inzwischen vom Konzept der Opinion-Shows.
It's frustrating to see how news organizations kind of continue to just preach to the choir.
Ich finde es frustrierend, dass Nachrichtenanbieter predigen wie zu einem Chor. Sie haben ihr Publikum, das alles glaubt, was sie in ihren Meinungssendungen sagen. Damit erweisen sie keinem einen guten Dienst.
That's a dialogue I think that's not doing a great service.
Wie passt dieses Predigen von Meinungen zu der in Großbritannien so groß geschriebenen Unparteilichkeit? Die Ofcom gibt den Anbietern durchaus Spielraum, sagen Medienexperten. Am Ende zähle der Sender, nicht die einzelne Sendung. Wenn unterm Strich so etwas wie ein Interessensausgleich herauskommt, dann sei die Medienaufsicht zufrieden. Etwas Ähnliches empfiehlt Tim Montgomery, der früher Boris Johnson beraten hat, nun auch der BBC, die er für zu politisch korrekt hält.
Where, for example, are the Brexiteers? Where are the people who go to church?
Wo sind die Brexiteers? Wo sind die Leute, die in die Kirche gehen? Woran es den etablierten Rundfunksendern in Großbritannien mangelt, sind Programme, die verstehen, wo die Gesamtheit aller Zuschauer steht. Wenn sie in diesem Sinne divers wären, dann bekämen wir wirkliche Unabhängigkeit von diesen Kanälen. Der frühere konservative Kulturminister Ed Vasey widerspricht.
We live in an age of grotesque disinformation.
Wir leben in einem Zeitalter grotesker Desinformation. Wir brauchen mehr denn je unsere öffentlich-rechtlichen Sender. Wir hängen ungeheuer ab von der BBC in diesem 21. Jahrhundert Digitalzeitalter, und zwar weltweit.
We depend hugely on the BBC in this kind of 21st century digital age around the world.
Noch senden weder GB News noch News UK im britischen Fernsehen. Doch der Start wenigstens des ersten der beiden Kanäle dürfte kurz bevorstehen.
Christine Heuer über mögliche Konkurrenz für die BBC von rechts und das Spagat zwischen Information und Desinformation in der britischen Medienlandschaft. Die Zahl der Corona-Infizierten schnellt europaweit ja gerade wieder in die Höhe. Und das ist für uns noch einmal ein Anlass, um zurück zum Anfang zu gehen, hin zum Beginn der Corona-Ausbreitung in Europa. Italien wurde damals ja am allerhärtesten getroffen und besonders die Lombardei in Norditalien. Fast die Hälfte der mit und an Corona gestorbenen Menschen in Italien kommen aus dieser einen Provinz und entsprechend richteten sich die Augen der Welt zu Beginn der Epidemie auch auf diese kleine Region. Dort erscheinen die Bergamo News und die hatten dann plötzlich zu Corona-Hochzeiten im Frühjahr bis zu 800.000 Leserinnen und Leser, weil eben die Welt wissen wollte, wie es mit Corona weitergeht. Aber wie geht so eine Regionalzeitung mit dieser plötzlich immensen Verantwortung um, die da an sie herangetragen wird? Und wie soll und wie kann man unbefangen berichten, wenn plötzlich auch im nächsten Umfeld eine Person nach der anderen stirbt? Vanja Budde war für uns in Italien und hat dort einen der Reporter von Bergamo News für uns getroffen.
Luca Samotti, Anfang 30, Dreitagebart, Lederjacke und Männerdutt, wollte sich lieber nicht in den Redaktionsräumen von Bergamo News treffen. Ansteckungsgefahr. Also setzen wir uns vor eine Kaffeebar, unweit der Straße zum großen Krankenhaus von Bergamo. In dieser Klinik rangen die Ärzte im März und April um das Leben tausender Covid-Patienten.
This sound was the only one we heard.
Dieses Geräusch war das Einzige, das wir hörten in den vergangenen 3 oder 4 Monaten. Stell dir vor, eine geschäftige Stadt wie Bergamo, völlig still, bis auf die Sirenen der Krankenwagen. Es war grässlich, schrecklich.
The sound of ambulance siren in the city was awful.
100.000 Einwohner hat Bergamo, eine Universität und eine wunderschöne Altstadt, durch die normalerweise die Touristen strömen. Doch dann kam das Virus. Covid-19 verbreitete sich in der dicht besiedelten Lombardei mit ihren vielen Firmen und Kontakten ins Ausland rasant. Das Gesundheitssystem brach zusammen. Fast 17.000 Menschen starben, vor allem die Älteren, aber nicht nur. Niemand war sicher, sagt Luca Samotti.
It wasn't safe for anybody.
Er und seine 5 Kollegen von Bergamo News arbeiteten wie verrückt. Der Chef schickte sie alle schon im Februar ins Homeoffice. Luca Samotti wohnt in Dalmeri, einem Dorf in der Nähe der Provinzhauptstadt, zusammen mit seiner Verlobten und im engen Kontakt mit seiner Großmutter. Darum lehnte er, anders als manche Kollegen, Reportereinsätze außer Haus meist ab. Stattdessen recherchierte er von früh bis spät am Telefon.
We try to give our community all the information we had when we were sure about them.
Wir versuchten, unserer Gemeinschaft alle Informationen zu geben, die wir hatten, sobald wir sicher waren, dass sie stimmten. Wir fanden heraus, dass die offiziellen Zahlen der Regionalregierung für die Provinz Bergamo nicht stimmten. Sie sagten, im März habe es 2.500 Tote gegeben, aber tatsächlich waren es fast 6.000. Ich kann sagen, dass wir eine Generation von Großeltern verloren haben.
Ich kann sagen, dass wir eine Generation von Großeltern verloren haben.
Ausnahmslos jeder in Bergamo, auch er und seine Kollegen, hätten jemanden aus dem Familien- oder Freundeskreis an das Virus verloren. Wegen dieser persönlichen Betroffenheit sei es für sie als Journalisten schwierig gewesen, zu dem Thema professionelle Distanz zu wahren.
But we are giving us a rule.
Aber wir haben uns eine Regel gegeben. Wir müssen nach der Wahrheit suchen, ohne den Menschen noch mehr Angst zu machen, als sie ohnehin schon hatten. Sag ihnen einfach die Wahrheit.
Just telling them the truth.
Die Bergamo News, eine reine Online-Zeitung mit vielen jungen Lesern, ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Am 21. März postete Luca Samotti auf seiner Facebook-Seite ein Video, das eine lange Schlange von Lastwagen am Monumentalfriedhof in Bergamo zeigt. Die Armee holte hunderte Särge ab und brachte die Toten zur Einäscherung nach ganz Nord- und Mittelitalien. Denn auch die Krematorien der Lombardei waren überlastet. Luca Samotti und seine Kollegen wollten der Welt zeigen, was da auf uns alle zukommt, wenn nicht schnell gehandelt wird.
Wenn man daran denkt, dass die Provinz Bergamo 1,1 Millionen Einwohner hat und es Tage gab, an denen wir 800.000 Leser hatten, nicht nur hier aus der Gegend, die Augen der Welt ruhten damals auf Bergamo.
The eye of the world in those days were all focused on Bergamo.
Viel Verantwortung für das kleine Redaktionsteam. Sie veröffentlichten darum oft viele Karten und Grafiken, die leicht zu verstehen waren. Außerdem vereinfachten die Autoren den Sprachstil ihrer ja auf Italienisch geschriebenen Artikel. Bergamo News sei damals mindestens 3-mal so umfangreich gewesen wie vor Corona, erzählt Luca, mit nur einem Thema.
We didn't have sports news.
Keine Sportnachrichten mehr. keine Kunst, keine Kultur, Politik. Alle diese Themen wurden von Covid verdrängt.
Mittlerweile versuchen sie, zur Normalität zurückzukehren. Die Reporter berichten auch wieder über Verkehrsprobleme und die Kommunalwahlen.
Maybe coursing some news, so let's talk about something else.
Vielleicht überbewerten wir manche Themen auch, um mal über etwas anderes schreiben zu können als Covid. Wir wollen nicht vergessen, was passiert ist. Wir wissen es ganz genau. Das bleibt für immer in uns. Aber wir, und wir glauben auch unsere Leser, wollen die Situation hinter uns lassen.
Doch das ist nicht so leicht. Denn auch in Italien steigen die Neuinfektionen neuerdings wieder. Und wieder ist die Lombardei einer der Hotspots. Die Aussicht auf eine zweite Welle sei beängstigend, sagt Luca Samotti.
Berichten aus einem der ersten Corona-Hotspots. Wie das war, das schilderte uns Vanja Budde aus Italien.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Markus Westing, ich arbeite für die Waltrupper Zeitung. Das ist eine Lokalzeitung in der Nähe von Dortmund im Kreis Recklinghausen. Und wir berichten morgen über den Felling. Das ist eine kleine landwirtschaftliche Straße, die führt an der Hebewerkbrücke vorbei. Und diese Hebewerkbrücke verbindet Waltrupp und Datteln. Das war über eine lange Zeit eine Baustelle und dieser Felling wurde als Umleitungsstrecke verwendet und ist entsprechend jetzt kaputt gefahren. Und die Frage ist, wer bezahlt die Sanierung? Der Kollege hat jetzt in Erfahrung gebracht, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mehr als 50% der Sanierungskosten übernehmen wird, denn das WSA war für diese Baustelle verantwortlich.
Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Ja, und dort gibt es auch unseren neuen Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern über kritische Themen in den Medien diskutieren. Zum Beispiel darüber, was kirchliche Predigten überhaupt im Radio verloren haben. Ein Auszug aus der Debatte aus unserem letzten Podcast.
Es gibt schon viele Menschen, die das wichtig finden, dass es zum Beispiel Gottesdienstübertragungen im Radio gibt, aber auch im Fernsehen. Und jetzt während der Corona-Zeit ist das erst recht wichtig. Das sind Millionen Menschen.
Das ist der eine Punkt. Also da darf ich mich auch ein bisschen zurücklehnen. Ich bin zwar der Nutznießer, klar, an dieser Stelle als Vertreter der Kirche, diese Plätze nutzen zu können. Aber entscheidend darüber muss die Gesellschaft. Und das ist ja auch richtig so.
Ich habe bisher nur das gesetzliche Argument gehört im Prinzip. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, wir wissen alle, dass Gesetze nicht immer den Status oder den Konsens in der Gesellschaft widerspiegeln.
Ja, und das sagte jetzt einer unserer Hörer, die bei der Diskussion mit dabei waren. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mitzudiskutieren oder uns Themenvorschläge machen wollen, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ja, und gleich folgt der Büchermarkt mit Dina Netz und dort geht es dann um Jugendliteratur in einem Gespräch mit der Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. Mein Name ist Miriam Kitt. Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.